Was bringt das neue Jahr an großen Ereignissen und an Herausforderungen mit sich? Darüber sprechen wir an diesem Neujahrstag. Matthias Schirmer am Mikrofon. Und der Neustart schlechthin für Deutschland, der geschah vor 3,5 Wochen und zwar mit diesem langen Satz.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Seit dem 8.12. ist Olaf Scholz Bundeskanzler. Neues Kabinett, neue Mehrheit, viele Pläne und auch große Aufgaben. Darüber will ich sprechen mit meinem Kollegen Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hallo Martin.
Hallo.
Damals wehte da vor 3 Wochen nach 16 Jahren Angela Merkel schon so ein bisschen Hauch Geschichte durch den Deutschen Bundestag. Ganz nüchtern ist dieser Amtswechsel vor sich gegangen, aber wie nüchtern bleibt man da eigentlich als Hauptstadtkorrespondent?
Na, das war schon ein besonderer Tag, finde ich. Das war auch zu spüren im Bundestag an diesem 8. Dezember, der ja noch nicht so lange her ist. Viele Kollegen hatten versucht, Karten für die Pressetribüne zu bekommen im Plenarsaal. Das war ja begrenzter Zugang. Einige wenige Glückliche hatten dann sozusagen diesen extra Badge, haben ihn ganz stolz sich umgehängt. Die anderen haben sich zum großen Teil dann eben in der Lobby versammelt. Da war übrigens auch sehr viel internationale Presse. Also ich habe das spanische Fernsehen gesehen, dass da ja fast stündlich dann direkt geschaltet hat, kommt ja auch nicht so oft vor. 16 Jahre Ära Merkel sind zu Ende gegangen. Das hat natürlich auch in Europa dann für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich persönlich habe auch eine gewisse, sagen wir mal, Spannung und Freude auch bei vielen gespürt, was da jetzt kommt. Ich persönlich kann für mich sagen, ich bin seit 2018 mit Unterbrechung im Hauptstadtstudio und ich sehe das auch als große Chance, denn die Ära Merkel hat ja in der Berichterstattung auch dazu geführt, dass vieles eben schon sehr eingespielt war. Also wer dann hat zum Beispiel die Handynummer von Steffen Seibert, dem Regierungssprecher, gehabt und wer nicht. Viele Kanäle waren sozusagen eingespielt und jetzt werden die Karten komplett neu gemischt. Und jetzt kann man eben gucken, wer wird wichtig, wer ist interessant, an wem muss man sich sozusagen jetzt mal dranhängen, um da Kontakte zu knüpfen, weil das vielleicht dann auch wichtig ist für die Berichterstattung. Und von daher, wenn man von Anfang an dabei ist, dann bei so einer neuen Koalition, ist es sicherlich auch von Vorteil für den Berichterstatter.
Ja, wir wollen ein bisschen in die Glaskugel schauen. Was sagt uns das, ja, logischerweise noch nicht so viele, was wir von der neuen Bundesregierung schon gesehen haben für das Kommende? Das ist eine Koalition von 3 sehr unterschiedlichen Partnern mit unterschiedlichen Vorstellungen. Rot, Gelb, Grün, Scholz, Lindner, Baerbock. Was ist denn die größte Herausforderung oder auch die größte absehbare Konfliktlinie für diese 3, die ja erstmal sehr harmonisch angetreten sind?
Genau, das Image, das Sie hier gezeichnet haben, ist eben in der Tat, dass man sich da zusammenfindet, um dann eben mehr Fortschritt zu wagen, wie das ja auch im Koalitionsvertrag als Überschrift heißt. Da ist ja einiges liegen geblieben in den 16 Jahren Angela Merkel, die sich ja vor großen Reformen eigentlich immer gescheut hat. Also man denke jetzt zum Beispiel an den klimagerechten Umbau der Wirtschaft, an die Digitalisierung, auch an die Probleme im Bildungsbereich, das zukünftige Rentensystem, wie sicher sind die Renten, wie kann das finanziert werden? Auch die Frage, wie Leute, die in einem Bereich arbeiten, wo man eben nicht viel Geld verdient, wie die halt gut über die Runden kommen sollen. All das will man ja sozusagen in Angriff nehmen. Große Herausforderungen. Ich sehe vor allem ein großes Konfliktpotenzial in dem Ausgleich zwischen einerseits dem Ziel, die Wirtschaft klimagerecht umzubauen, auf der anderen Seite die Finanzen auch noch einigermaßen stabil zu halten. Denn das, was die Grünen ursprünglich wollten im Wahlprogramm, waren ja riesige Investitionsprogramme. Und da muss man sich schon fragen, gibt das der Haushalt noch her, beziehungsweise kann man guten Gewissens noch sehr viele neue Schulden aufnehmen, wenn man jetzt in der Corona-Krise ja bereits sehr viele Kredite aufnehmen musste und absehbar ja auch die Kreditzinsen nicht mehr bei Null bleiben werden. Man denke nur jetzt auch an das Anwachsen jetzt der Inflation zuletzt wieder. Von daher glaube ich, wird das eine der zentralen Herausforderungen, also den Ausgleich zwischen dem Bundesfinanzministerium, Christian Lindner von der FDP und dann eben Robert Habeck, der ja dann den klimagerechten Umbau der Wirtschaft voranbringen möchte.
Wobei man ja sagen muss, dass von Robert Habeck bisher noch ganz wenig zu sehen war. Viele der Bundesminister haben ja die Zeit zwischen den Jahren und die Zeit kurz vor Weihnachten schon genutzt, um sich mal in der Presse vorzustellen, ein bisschen nach vorne zu gehen. Aber von Robert Habeck hat man eigentlich gar nichts mitbekommen bisher.
Das ist allerdings richtig, ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe den Eindruck, dass Habeck jetzt natürlich erstmal sehen muss, dass er sein Ministerium neu aufstellt. Das Wirtschaftsministerium ist ja traditionell sehr stark unionsgeprägt. Und jetzt kommt das Ministerium in grüne Hände, wenn man so will. Und es kommt ein neuer Bereich noch hinzu, der rübergewandert ist, jetzt zum großen Teil aus dem Umweltministerium. Das ist eben der Bereich Klimaschutz. Und da ist erkennbar, dass Habeck versucht, da eben schon mal seine Leute unterzubringen. Also in den führenden Positionen sind auch eben viele altbekannte Grüne aus dem, sagen wir mal, Klimaschutzbereich der Grünen. Also Oliver Krischer aus der Fraktion, Patrick Greichen, der aus dem, ich würde mal sagen, grünen Think Tank Agora Energiewende kommt. Und auch Sven Giegold, der ursprünglich bei Attac war, der jetzt für den Bereich der klassischen Wirtschaftspolitik vor allem zuständig sein soll im Wirtschaftsministerium. Das heißt, Habeck muss sein Ministerium sozusagen grüner aufstellen und steht sicherlich auch vor der Herausforderung, dass er nicht nur an den Klimaschutz denken kann, sondern eben auch die klassische Wirtschaftspolitik mit im Auge haben muss. Und da ist er eben auch gefordert, jetzt auch zu liefern. Also zum Beispiel dann die Erneuerbaren eben tatsächlich schneller auszubauen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und sich dann eben am Ende auch im Zweifelsfall mit Naturschützern anzulegen, beziehungsweise die Konflikte, die es ja mit Naturschützern gibt, Stichwort Vogelschutz bei Windanlagen, dass die eben auf irgendeine Weise auch gelöst werden.
Bleiben wir mal bei den Grünen. Annalena Baerbock, die neue Bundesaußenministerin, die hat ja auch schon in den ersten Tagen so ein paar Akzente gesetzt, wenn es um China und die Menschenrechte ging, wenn es um eine kritische Einschätzung des deutsch-russischen Erdgas-Pipeline-Geschäfts Nord Stream 2 ging. Wird da eine mögliche Bruchlinie deutlich zwischen der Richtlinienkompetenz von Bundeskanzler Scholz und der Außenministerin, die ja das Land auch diplomatisch vertreten soll?
Ja, das ist, glaube ich, in der Außenpolitik schon lange so, dass da die Frage zwischen Koch und Kellner letztendlich dann dargestellt wird. Das wurde ja mal unter der Ära Schröder so geprägt, dieser Begriff, dass eben der Kanzler schon der Meinung ist, er ist letztendlich derjenige, der dann auch die Weisungskompetenz in der Außenpolitik hat. Und das war letztendlich, glaube ich, immer so. Also man denke an Willy Brandt in der Außenpolitik, an Helmut Schmidt in der NATO-Nachrüstung. Und bei Angela Merkel war es ja auch nicht anders, dass sie natürlich die Richtlinien der europäischen Politik dann aus deutscher Sicht dann eben weitgehend für sich bestimmt hat und Heiko Maas ja zum Beispiel als Außenminister auch keine so zentrale Rolle gespielt hat. Also ich glaube schon, dass es da ein Konfliktpotenzial geben kann. Scholz wird sich die Außenpolitik nicht aus der Hand nehmen lassen von Annalena Baerbock. Auf der anderen Seite hat Frau Baerbock eben jetzt einen Bereich hinzubekommen. Sie kann ja dann die Klima-Außenpolitik gestalten. Das wandert ja rüber dann vom Umweltministerium. Bisher war es ja zum Beispiel so, dass Svenja Schulze, die bisherige Umweltministerin, dann zu den Klimakonferenzen gefahren ist. Das wird dann zukünftig dann eben die Außenministerin Annalena Baerbock sein. Von daher hat sie da schon einen Kompetenzgewinn bekommen. Aber ich glaube schon auch in der Abwägung zwischen, sagen wir mal, einer Außenpolitik, die versucht pragmatisch zu schauen, was ist denn in der Welt, in der es viele Länder gibt, die jetzt nicht so demokratisch geprägt sind wie Deutschland. Was ist mit diesen Ländern möglich? Und auf der anderen Seite, wie stark kann man dann eben auch Menschenrechte einfordern? Und ich glaube, Scholz wird eher versuchen, so eine klassische SPD-Politik zu fahren. Okay, wir müssen sehen, was geht und wo sind auch Grenzen. Das kann bestimmt ganz interessant werden.
Und über allem schwebt Corona, keine roten Linien mehr, hat Karl Lauterbach gesagt, der neue Bundesgesundheitsminister. Er möchte diskutieren über die Impfpflicht. Und das ist ja schon interessant, dass sein Parteifreund hier aus Brandenburg, Dietmar Woidke, Landesvater in Potsdam, dass der ihm ein bisschen in die Parade fährt und sagt, nun mal langsam mit der Impfpflichtdebatte mal abwarten, die Menschen nicht überfordern. Das ist das Signal aus Brandenburg. Aus Bayern kommt so ein Signal, lasst uns mal die Krankenkassenbeiträge erhöhen für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen und nun doch behandlungsbedürftig werden. Also sehr divergierende Signale aus den Bundesländern. Ist das auch der neue alte Konflikt, der da von der neuen Bundesregierung zu klären ist? Bund und Länder.
Ja, der Konflikt wird, glaube ich, in jedem Fall bestehen bleiben. Man muss ja auch sehen, dass ja auch die Infektionslage seit Beginn der Pandemie auch recht unterschiedlich war, regional. Und dass es da auch gute Gründe gibt, nicht ganz bundeseinheitlich dann zu agieren. Ich glaube aber, es gibt natürlich auch einen Konflikt innerhalb der Koalition, denn die insbesondere FDP und Grüne kommen ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Den Grünen konnten die Corona-Beschränkungen ja häufig nicht weit genug gehen, während die FDP ja auf die Freiheitsrechte jedes Einzelnen auch die Eigenverantwortung gepocht hat. Interessant war ja, dass man dann eben die epidemische Lage als Rechtsbegriff auch hat auslaufen lassen und dann aber wiederum Karl Lauterbach, den man ja schon als Corona-Hardliner bezeichnen kann, dann Gesundheitsminister geworden ist. Und mein Eindruck ist jetzt im Augenblick, dass es nicht nur an der FDP liegt, dass jetzt wir nicht in einem Lockdown sind, sondern dass es eben auch Olaf Scholz seine Regierungszeit nicht mit einem Lockdown beginnen möchte und dass er ganz im Gegenteil versucht, da Ruhe reinzubringen, in sich nicht treiben lassen möchte, dass er die Wissenschaft einbinden möchte, aber letztendlich ein Primat der Politik einfordert. Die Politik entscheidet über Corona-Maßnahmen und da soll das Mittel der Wahl nicht zwingend der Lockdown sein, sondern man hat sich jetzt darauf verständigt, innerhalb der Ampelkoalition zu sagen, okay, wir machen den maximalen Druck auf Ungeimpfte, wir setzen maximal auf die Impfkampagne. Wir werden uns aus dieser Pandemie heraus impfen. Wir gehen jetzt nicht wieder einfach so in den nächsten Lockdown, auch wenn das viele Medien zum Beispiel fordern, sondern wir versuchen jetzt tatsächlich mit der Impfung aus dieser ganzen Lage herauszukommen.
Das Virus hat keine Pause gemacht zwischen den Jahren, bloß weil Weihnachten war, aber auch die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen haben keine Pause gemacht. Es gab Demonstrationen, sogenannte Spaziergänge wieder und überhaupt gibt es so eine Polarisierung, ja offensichtlich. Manche sagen auch, es ist zugleich die Spaltung der Gesellschaft. Olaf Scholz hat sich ja gegen diesen Begriff vehement bei Amtsantritt zur Wehr gesetzt und hat gesagt, wir müssen jetzt nicht so sehr auf die Minderheiten gucken am Rand, sondern auf die große Mehrheit, die die Maßnahmen mitträgt. Macht das sich da vielleicht ein bisschen zu einfach?
Also ich finde schon. Ich glaube nicht, dass es zutrifft, was Olaf Scholz sagt, dass es keine Spaltung der Gesellschaft gibt. Ich habe den Eindruck, dass die Stimmung in den letzten 2 Jahren in diesem Land nicht besser geworden ist, sondern deutlich schlechter. Er hat wahrscheinlich recht darin, was ja auch Bundespräsident Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache gesagt hat, dass es eben schon diese große schweigende Mehrheit, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gibt. Das sind so diese 70-80% wahrscheinlich, die sagen, ja, diese Corona-Maßnahmen sind im Großen und Ganzen genau richtig. Aber es gibt eben auch die 20-30%, vielleicht auch nur 10 oder 15%, die sagen, nein, auf keinen Fall. Ob man die alle als Ränder bezeichnen möchte, da würde ich schon nicht mitgehen. Und es ist auch die Frage, ob man sagen kann, 20-30% der Bevölkerung, die sind irgendwie irrelevant. Also da hätte ich große Zweifel. Und ich hatte gerade auch bei Bundespräsident Steinmeier bei der Ansprache, der Weihnachtsansprache, schon den Eindruck, dass er das auch anders sieht, dass der da in großer Sorge ist, dass es durchaus eine Spaltung gibt. Das hat er jetzt so nicht gesagt, aber er hat ja gesagt, wir müssen daran denken, wir sind ein Land. Wir müssen uns auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Und da habe ich doch sehr viele Besorgnis herausgehört. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man jetzt zum Beispiel dann die Impfpflicht einführen möchte, ob das dann nicht wirklich auch noch zu einer viel tieferen Spaltung führt und ob man jetzt gut beraten ist, so zu tun, als seien diejenigen, die da auf die Straße gehen, allesamt Rechtsradikale oder irgendwelche Spinner. Eine Impfpflicht ist schon ein weitgehender Eingriff in persönliche Selbstbestimmung. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber man kann darüber diskutieren. Und wenn man so tut, dass es einfach nur irgendwelche Leute am Rand sind, die da jetzt Nein sagen, ich weiß nicht, ob damit dann dem gesellschaftlichen Frieden gedient ist.
Das klassische Barometer dafür, ob es gut läuft oder schlecht läuft im Bund, das sind herkömmlich ja die Landtagswahlen. Davon bekommen wir im neuen Jahr 2022 ja gleich 4. Das Saarland im März, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai, alle 3 bislang CDU geführt. Und im Oktober kommt dann Niedersachsen, derzeit in Händen einer SPD-geführten großen Koalition. Wer muss sich da eigentlich mehr fürchten vor diesem Jahr? Die Berliner Ampelkoalition wegen schlechter Noten oder Friedrich Merz und die CDU vor einem weiteren Abwärtstrend?
Naja, normalerweise ist es ja so, dass eine Regierung so ein halbes Jahr, ein Jahr nach Amtsantritt nicht mehr so populär ist wie zum Amtsantritt. Und von daher hat die CDU vielleicht gar nicht so schlechte Aussichten. Friedrich Merz ist natürlich mit einem extrem starken Votum jetzt an die Spitze der Union gekommen oder kommt an die Spitze der Union. Nicht nur, dass er eben eine deutliche Mehrheit der Stimmen hatte, sondern dass es eben auch eine sehr starke Wahlbeteiligung gab unter den Unionsmitgliedern. Und da ist er natürlich jetzt erstmal eine starke Figur. Es geht jetzt für ihn darum, sicherlich die Union neu aufzustellen, eben aber auch nicht als erzkonservativen Haufen, wie das ja viele Friedrich Merz unterstellen. Und wenn jetzt die Union diese Landtagswahlen, sagen wir mal, da gut abschneidet, ist ja auch interessant, dass das alles drei Ministerpräsidenten sind von der Union, die auch in einem sehr guten Alter sind. Also Tobias Hans ist 43, Daniel Günther 48, Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen ist 46. Das heißt, es sind auch alles potenzielle Konkurrenten im Zweifelsfall für Friedrich Merz. Das zeigt, dass Merz jetzt erstmal in einer guten Position ist, jetzt erstmal die Union neu aufstellen kann, sich für ihn aber die Frage stellt, ist er auch der Mann, der mehr ist als nur für den Übergang steht? Und die Union muss sich auf der anderen Seite aber auch keine Sorgen machen aus meiner Sicht, dass ihr der Nachwuchs ausgeht, wo die Union sicherlich ein Problem hat, mal abgesehen von Markus Söder in Bayern, der überall jetzt immer lauern wird und sehen wird, dass er sozusagen die Konkurrenten auch nicht zu weit, denen zu viel Spielraum geben möchte. Wo die Union natürlich ein Problem hat, ist beim Thema Frauen. Da ist einfach nicht viel in Sicht, wer da im Augenblick eigentlich eine starke Position noch einnehmen könnte innerhalb von CDU oder CSU.
Der bundespolitische Ausblick auf das neue Jahr mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio Martin Podanski.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.